Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im monatelangen Machtkampf mit seinen innenpolitischen Gegnern hat Russlands Präsident Jelzin heute einen Sieg errungen. Im Parlament scheiterte ein Versuch der Kommunisten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Jelzin einzuleiten. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit kam in keinem der insgesamt 5 Anklagepunkte zustande. Jelzin war unter anderem vorgeworfen worden, für den Tschetschenienkrieg und die Auflösung der Sowjetunion verantwortlich zu sein. Viele Abgeordnete waren der Abstimmung ferngeblieben.
Die kommunistischen Demonstranten vor dem Parlament heute Morgen waren sich sicher, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen Jelzin heute tatsächlich durchkommt. Auch drinnen waren am dritten Tag der Debatte in der Duma viele überzeugt davon, dass es so ausgeht. Zumindest bei dem Punkt, bei dem Jelzin wegen des Tschetschenienkriegs Verfassungsbruch vorgeworfen wird. Als Kommunistenführer Gennadi Suganow am Rednerpult stand, ließ er sich sogar zu dem Vergleich hinreißen, Jelzin sei noch schlimmer als Hitler. Er habe die gesamte russische Zivilisation zerstört, die Wirtschaft zerschlagen und das Volk in die Armut gestürzt. Deshalb Amtsenthebung. Danach sprach der liberale Reformer Jawlinski, der Tschetschenienkrieg sei nur noch mit stalinscher Politik zu vergleichen. Deshalb befürwortet er die Amtsenthebung Jelzins für seine Partei. Dann die Abstimmung. In den Gängen der Duma erste Gerüchte, dass eine Reihe von Abgeordneten doch umgefallen seien. Das Ergebnis, verlesen vom Vorsitzenden der Zählkommission, in keinem der 5 zur Abstimmung gestellten Punkte wurde die nötige Stimmenzahl erreicht. Selbst beim Punkt Tschetschenien fehlten immerhin 17 Stimmen.
Es war noch nicht einmal ein wirklich knappes Ergebnis. Und in den Gängen der Duma ist am Abend noch lange darüber diskutiert worden, wie es dazu kommen konnte, dass Jelzin am Ende doch gewonnen hat. Vor diesem Hintergrund sind die Chancen erheblich gestiegen, dass er auch seinen neuen Premierminister Stepaschin durchbekommt. Er muss am kommenden Mittwoch von diesem Parlament bestätigt werden.
Die NATO hat den Angriff auf das Dorf Koryscha im Kosovo zugegeben, zugleich aber von einem legitimen militärischen Ziel gesprochen. Bei der Bombardierung waren in der Nacht zum Freitag nach serbischen Angaben mindestens 87 albanische Flüchtlinge getötet worden. Das Dorf wurde nach NATO-Informationen als Militärlager und Kommandoposten benutzt. Warum sich dort Zivilisten aufgehalten hätten, sei nicht klar.
Brennende Reifen in Koryscha, gefilmt von Kamerateams, die jedoch erst 13 Stunden nach dem NATO-Angriff vor Ort gebracht wurden. Das ist für die Journalisten in der NATO nur eine der vielen Ungereimtheiten, die auch die beiden Sprecher heute nicht aufklären konnten. Sie betonten immer wieder, Koryscha sei eindeutig als Kommandozentrum identifiziert worden. Es habe dort starke Aktivitäten und Artillerie gegeben. Die Piloten hätten beim Anflug noch eingegrabene Stellungen ausgemacht. Und wenn dann Zivilisten an einem Ort sind, der klar als militärisches Ziel identifiziert wurde, dann war es bestimmt nicht die NATO, die sie dorthin brachte. Wir hatten in den letzten Wochen, in denen wir den Ort beobachteten, keinerlei Hinweise auf Zivilisten. Wurde also wieder von serbischer Seite manipuliert, wurden Kosovo-Albaner als menschliche Schutzschilde gezielt nach Koryscha gebracht. Die NATO-Sprecher verwiesen zwar immer wieder auf die zahlreichen Indizien und Zeugenaussagen, die diesen Verdacht nahelegen, wollten ihn aber offiziell nicht bestätigen. Die alte Zwickmühle. Fakten und Details vom Unglücksort hat die NATO nicht. Es sei Milosevic, so hieß es, der bestimme, was Fotografen und Kamerateams zu sehen bekommen. Luftschläge als alleinige Option. Fast 1:1 spiegeln sich die militärischen Probleme der NATO auch im Medienkrieg wieder. Was am Boden geschieht, das bestimmt in beiden Fällen Milosevic. Er kann seine Panzer und Artillerie genauso wirksam verstecken wie die Wahrheit. Und beides ist für die NATO gleichermaßen gefährlich.
Das US-Verteidigungsministerium begründete soeben auf einer Pressekonferenz, warum amerikanische Kampfflugzeuge das Dorf Koryscha angegriffen haben. Aufnahmen sollen belegen, dass dort jugoslawisches Militär stationiert war. Dazu jetzt direkt aus Washington Klaus Kleber.
Auch das amerikanische Verteidigungsministerium gab zu, dass amerikanische F-16-Flugzeuge den Angriff geflogen haben. Aber der Sprecher des Pentagon gab gerade eben einen großen Teil der Schuld für die Toten unter der Zivilbevölkerung an die Serben. Wir wissen, dass die Flüchtlinge dazu gebracht wurden, neben einem Gebäude zu schlafen, von dem die Serben wissen mussten, dass wir es angreifen würden. Wir können es nicht mit Sicherheit behaupten, aber es sieht mit Sicherheit so aus, als ob die Flüchtlinge als Schutzschilde missbraucht wurden. So sah der Angriff aus der Sicht des Piloten aus. Die Aufklärung hatte ihn auf Artilleriestellungen in den Feldern rund um die angebliche Kommandozentrale der serbischen Sonderpolizei aufmerksam gemacht. Das sind Bilder von der Bordkamera. Der Pilot musste glauben, einen erfolgreichen Angriff geflogen zu haben. Der Pentagon-Sprecher erklärt, es sei ein Fehler gewesen und sie würden versuchen, daraus zu lernen. Eines aber könnten sie nicht: legitime Ziele von Angriffen verschonen, weil so etwas passieren könne. Das ist die Antwort der Militärs. Die Politik in Washington beginnt erst damit, sich mit dieser neuen Horrormeldung aus dem Kosovo auseinanderzusetzen. Zurück nach Hamburg.
Nach tagelangen Auseinandersetzungen hat sich der UN-Sicherheitsrat auf eine Erklärung zum Beschuss der chinesischen Botschaft in Belgrad durch die NATO geeinigt. Darin äußert sich der Rat tief besorgt über die irrtümliche Bombardierung. Weiter heißt es, er nehme zur Kenntnis, dass die NATO die Hintergründe des Angriffs untersuche. Dabei sind vor gut einer Woche 3 Menschen getötet worden. Mit seiner Forderung nach einer deutlichen Verurteilung hatte sich China nicht durchsetzen können. Das UN-Flüchtlingshilfswerk befürchtet den Beginn einer neuen Vertreibungswelle aus dem Kosovo. Nach Tagen der Ruhe überschritten heute erstmals wieder mehrere hundert Menschen die Grenze nach Mazedonien. Viele von ihnen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks in schlechter körperlicher Verfassung. Über die Situation in Blace berichtet Franz Stark.
Heute Mittag am Grenzübergang Blace vom Kosovo nach Mazedonien. Erstmals seit 10 Tagen hat wieder eine größere Zahl Vertriebener diesen Kontrollpunkt erreicht. Etwa 300 Menschen, die mit einem Zug aus Oroschewatz gekommen sind. Dem UN-Flüchtlingshilfswerk erzählen sie, dass ihre Häuser schon im April niedergebrannt wurden und dass sie seitdem von Dorf zu Dorf herumirrten. Auch Lebensmittel konnten sie nicht mehr kaufen. So blieb ihnen nur noch die Flucht nach Mazedonien. Mazedonische Albaner warten gespannt, ob unter den Vertriebenen Verwandte von ihnen sind. Dieser Mann sagt uns, ich würde sie gleich mitnehmen, ohne dass der Staat für sie aufkommen muss. Ich habe den Behörden versichert, ich könnte bis zu 20 Menschen für 2 Jahre aufnehmen. Ist dies der Beginn einer neuen Fluchtwelle nach Mazedonien? UNHCR hat die Vertriebenen befragt. Sie erzählen, dass sich in der Gegend um Oroschewatz schätzungsweise noch 40.000 Flüchtlinge aufhalten, eingekreist von der serbischen Armee. Sie können nirgendwo anders hingehen als zum Bahnhof Oroschewatz. Jetzt, da die Züge wieder fahren, könnten wir hier, so sagen die Flüchtlinge, das wieder erleben, was wir schon erlebt haben. Neue Flüchtlinge waren bis heute Abend in Blace nicht mehr angekommen.
Bundesumweltminister Trittin strebt offenbar einen Wechsel zur EU-Kommission an. In Bonn verlautete, der Minister habe Kanzler Schröder bereits sein Interesse an einem Posten in Brüssel mitgeteilt. Grünen-Vorstandssprecherin Röstl wies die Spekulationen zurück. Dem Berliner Tagesspiegel sagte sie, für das Amt werde eine Frau nominiert. Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Höhn, die in diesem Zusammenhang wiederholt genannt wurde, sagt unterdessen ab, sie will in Düsseldorf bleiben. Der Daimler-Chrysler-Konzern muss sich offenbar auf Bußgeldforderungen der EU in mehrstelliger Millionenhöhe einstellen. EU-Wettbewerbskommissar Van Miert sagte dem Nachrichtenmagazin Focus, es gebe eindeutige Beweise, dass der Konzern Kunden an Billigkäufen in mehreren EU-Staaten gehindert habe. Bei VW sei in einem ähnlichen Fall ein Bußgeld von 200 Millionen Mark verhängt worden. Die Europäische Kommission hatte Mitte April ein Verfahren gegen Daimler-Chrysler eingeleitet. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Gauck sieht die Zustimmung zu den Grundwerten der Demokratie in Ostdeutschland schwinden. Auf einer Veranstaltung des Johanniterordens sagte Gauck am Abend, die Furcht vor der Freiheit sei im Osten verbreitet. Eine jahrzehntelange Anpassungsstruktur hindere die Menschen daran, die große Chance des freiheitlichen Systems zu erkennen.
Jubiläumsfest der Johanniter. Der Orden feiert heute in Berlin sein 900-jähriges Bestehen. An der Veranstaltung im Internationalen Kongresszentrum nahmen auch Bundespräsident Herzog und Berlins regierender Bürgermeister Diepken teil. Der Johanniterorden entstand im Jahre 1099 während der Kreuzzüge in einem Hospital in Jerusalem. Heute betreut und pflegt er kranke und hilfsbedürftige Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen. In der Johanniter-Unfallhilfe arbeiten mehr als 30.000 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter.
Die Neuregelung der 630-Mark-Jobs hält der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Jagoda, für sozial gerecht. Auch die Aufregung darüber ist nach seinen Worten nicht ganz gerechtfertigt. Bisher seien weder massenweise Arbeitslose noch entsprechend viele offene Stellen gemeldet worden. Gegenüber der Welt am Sonntag zeigte sich Jagoda überzeugt, dass auch nicht mit mehr Schwarzarbeit zu rechnen sei.
In den Hochwassergebieten am Oberrhein hat sich die Lage deutlich entspannt. Fast überall geht das Wasser zurück. Auch hier in Speyer besteht keine akute Gefahr mehr, dass die Altstadt überflutet wird. Der Wasserpegel steht seit Mittag unverändert bei 8,55 Meter. In den nächsten Stunden soll er bereits sinken. Rheinaufwärts in der Schweiz ist die Situation noch kritisch. Im Kanton Bern gehen die Pegelstände der Rhein-Nebenflüsse kaum zurück. Der Flughafen Bern-Belp ist immer noch überflutet. Viele Wohngebiete am Ufer der Aare stehen bis zu einem Meter hoch im Wasser.
Am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen die Vizemeisterschaft perfekt gemacht und sich damit direkt für die Champions League qualifiziert. Spannend bleibt der Abstiegskampf. Hier hat sich Frankfurt noch nicht aufgegeben, während es für Bochum nach der Heimniederlage gegen Wolfsburg ganz düster aussieht.
Keine leichte Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Klaus Toppmöller, denn der VfL Bochum musste gegen den VfL Wolfsburg unbedingt 3 Punkte einfahren, um die Chance auf den Klassenerhalt noch zu wahren. Und die Bochumer begannen dementsprechend engagiert. Die Möglichkeiten in Führung zu gehen gab's, doch wie in der gesamten Saison fehlte auch ein bisschen das Glück. Das hatten heute die Wolfsburger, die erste Chance und das 0:1 durch Klaus Thomsen in der 27. Minute. Vorausgegangen allerdings ein schwerer Fehler von Bochums Torhüter Kischko. Trotz des 0:1 Rückstands die Bochumer Fans zur Halbzeit noch guter Dinge und der VfL stemmte sich auch nach dem Wechsel weiter gegen die drohende Niederlage. Maurizio Gaudino. Bochum, die überlegene Mannschaft, doch Wolfsburg schoss die Tore. Die 75. Minute Steffen Baumgart zum 0:2. Die Entscheidung in diesem Spiel, der VfL Wolfsburg jetzt sogar mit der Chance auf einen Champions League Qualifikationsplatz, der VfL Bochum dagegen so gut wie abgestiegen.
Borussia Dortmund stand im Frankfurter Waldstadion vor über 50.000 Zuschauern unter Dauerdruck. Die rot-schwarz gekleidete Eintracht war über weite Strecken feldüberlegen und erspielte sich viele Torchancen, vergab sie aber. Zuerst war es Alexander Kutschera, dann der Chinese Chen Yang, der scheiterte am besten Dortmunder, Jens Lehmann. In der 41. Spielminute durften die Frankfurter Fans und Trainer Jörg Berger dann endlich über die verdiente Führung jubeln. Dem Norweger Jan-Orge Fjørtoft gelang es, Lehmann zu überwinden. Dem Treffer ging keine Abseitsstellung voraus. Dortmund spielte nicht wie ein Team, das noch Champions-League-Ambitionen hat. Frankfurt präsentierte sich in der 5. Partie unter Trainer Berger nicht als ein Abstiegskandidat. Thomas Subotić gelang kurz nach der Pause das Tor zum 2:0 Endstand. Trotz des Erfolges ist Eintracht Frankfurt immer noch in akuter Abstiegsgefahr.
Die weiteren Ergebnisse: Duisburg-Leverkusen 0:0, 1860 München-Bremen 1:3, Stuttgart-Freiburg 3:1, Nürnberg-Bayern-München 2:0. Gestern spielten Mönchengladbach-Hamburg 2:2, Berlin-Rostock 2:0. Das Spiel Schalke-Kaiserslautern findet morgen statt. Beim morgigen Großen Preis von Monaco starten Mika Häkkinen und Michael Schumacher aus der ersten Reihe. Der Formel-1-Weltmeister aus Finnland sicherte sich heute im McLaren-Mercedes die Pole-Position vor dem deutschen Ferrari-Piloten. Radprofi Steffen Wesemann vom Team Telekom konnte seinen 4. Gesamtsieg bei der Friedensfahrt feiern. Der 28-Jährige gewann heute auch die 10. und letzte Etappe von Erfurt nach Magdeburg. Die Lottozahlen: 11, 28, 40, 42, 46, 49, Zusatzzahl 44, Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 8, 4, 9, 9, 9, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 9, 6, 7, 0, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. Mai.
Ein weit gestrecktes Hochdruckgebiet über dem Atlantik und über England lässt die Wolken in weiten Teilen West- und Mitteleuropas verschwinden. Das Tief über Osteuropa schickt Gewitterwolken nach Italien und an die Adria. Ein weiteres Tief bei Grönland versorgt Nordeuropa mit Wolken. Dort viel Regen, in den Bergen auch Schnee. In Deutschland ist es in der Nacht kaum bewölkt, oft sogar klar. Der Vormittag ist sonnig und heiter. Am Nachmittag entstehen an den Mittelgebirgen, später auch in anderen Gebieten Wolken. Es bleibt jedoch trocken. Die Hochwasserlage entspannt sich langsam. Morgen weht der Wind schwach bis mäßig aus Nordost bis Nord. Heute Nacht wird es kälter als in den vergangenen Nächten, 6 bis 2 Grad, örtlich leichter Bodenfrost bei minus 2 Grad. Morgen steigen die Temperaturen auf 11 Grad an der Ostsee und 19 Grad im Breisgau. Die erste Wochenhälfte verspricht freundlich zu werden. Es ist trocken, sonnig und bis zu 25 Grad warm.